Liebe Geschwister, was ist das Wichtigste an einem christlichen Feiertag? In der Bibel bekommen wir darauf immer wieder eine Antwort, die sich durchzieht: Freude. So auch im Predigttext für heute, Nehemia 8, die Verse 1 bis 12. Als nun der 7. Monat herangekommen war und die Israeliten in ihren Städten waren, versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz vor dem Wassertor. Und sie sprachen zu Esra, dem Schriftgelehrten, er sollte das Buch des Gesetzes des Mose holen, das der Herr Israel geboten hat. Und Esra, der Priester, brachte das Gesetz vor die Gemeinde. Männer und Frauen und alle, die es verstehen konnten, am ersten Tag des 7. Monats. Und las daraus auf dem Platz vor dem Wassertor vom lichten Morgen an bis zum Mittag vor Männern und Frauen und wer es verstehen konnte. Und die Ohren des ganzen Volks waren dem Gesetzbuch zugekehrt. Und Esra, der Schriftgelehrte, stand auf einer hölzernen Kanzel, die sie dafür gemacht hatten, und neben ihm standen Matitja, Schema, Anaja, Uria, Hilkia und Maasea zu seiner Rechten, aber zu seiner Linken Pedaja, Mishael, Malkia, Haschum, Haschbadana, Sechaja und Meschullam. Und Esra tat das Buch auf vor aller Augen, denn er überragte alles Volk. Und da er es auftat, stand alles Volk auf. Und Esra lobte den Herrn, den großen Gott. Und alles Volk antwortete mit erhobenen Händen, Amen, Amen. Und sie neigten sich und beteten den Herrn an mit dem Antlitz zur Erde. Und die Leviten Jeschua, Bani, Jerebja, Jamin, Akub, Shabbetai, Hodia, Maaseja, Kelita, Asaria, Josabat, Hanan, Pelaya unterwiesen das Volk im Gesetz. Und das Volk stand auf seinem Platz. Und sie lasen aus dem Buch des Gesetzes Gottes, Abschnitt für Abschnitt, und erklärten es, so dass man verstand, was gelesen wurde. Und Nehemia, der Tereshata, und Esra, der Priester und Schriftgelehrte, und die Leviten, die das Volk unterwiesen, sprachen zu allem Volk, dieser Tag ist heilig dem Herrn, eurem Gott. Darum seid nicht traurig und weint nicht. Denn alles Volk weinte, als sie die Worte des Gesetzes hörten. Und Esra sprach zu ihnen, geht hin und esst fette Speisen und trinkt süße Getränke und sendet davon auch denen, die nichts für sich bereitet haben. Denn dieser Tag ist heilig unserem Herrn. Und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und die Leviten beruhigten alles Volk und sprachen, seid still, denn der Tag ist heilig. Seid nicht bekümmert. Soweit erstmal. Wie das Ganze ausging, lese ich dann am Schluss. Da wurde also vorgelesen aus der Bibel, Weisungen von Gott. Und die Leute merken, da sind wir ja meilenweit davon entfernt. Und sie sind erschüttert. Und da hinein sagt Esra, dieser Tag gehört unserem Gott. Und deshalb macht jetzt Folgendes, geht nach Hause, esst, trinkt, bereitet euch ein Festmahl zu und feiert. Gebt auch denen, die sich so ein Mahl nicht leisten können. Und lasst den Mut nicht sinken, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Es ist gut, sich konfrontieren zu lassen mit dem, was Gott von uns will und auch mit dem Abstand, der da ist zu dem, wie wir es leben. Aber an einem Tag, der Gott gehört, sagt Esra, sollt ihr euch freuen. Und gerade das wird euch Kraft geben und Mut. In der Freude liegt Kraft. Ohne Freude werden wir schwach. Und genau so in dieser Kraft passt es zu Gott, denn Gott ist ein Gott der Freude. Von Anfang an, schon im Bericht von der Schöpfung auf der ersten Seite der Bibel lesen wir das. Jeden Abend hat Gott gejubelt, als er sich ansah, was geworden war. Vielleicht sind uns diese Dinge zu vertraut, sodass uns das nicht auffällt. Deshalb will ich jetzt mal zum Kontrast sagen, wie die ersten Sätze der Bibel vielleicht klingen würden, wenn Gott nicht so ein fröhlicher Gott wäre. Stellen wir uns mal die Schöpfung vor, wenn Gott an sein Werk herangegangen wäre, wie wir das manchmal tun. Am Anfang war es 9 Uhr. Gott musste an die Arbeit gehen. Er füllte einen Antrag aus, um Licht und Dunkel zu trennen. Er dachte darüber nach, Sterne zu erschaffen, um die Nacht schöner zu machen und Planeten, um den Himmel zu füllen. Aber dann dachte er, dass es nach zu viel Arbeit klang. Und außerdem, so dachte Gott, war das nicht seine Aufgabe. Also beschloss er, früher Schluss zu machen und den Arbeitstag für beendet zu erklären. Und er schaute an, was er gemacht hatte und sagte, es wird seinen Zweck erfüllen. Am zweiten Tag trennte Gott Wasser vom trockenen Land und er machte das ganze Land flach, eben und funktional, sodass die ganze Erde aussah wie Mecklenburg. Er dachte darüber nach, Berge und Täler, Gletscher, Dschungel und Wälder zu schaffen, aber dann entschied er, dass es sich nicht lohnen würde. Und Gott schaute an, was er an diesem Tag gemacht hatte und sagte, es wird seinen Zweck erfüllen. Und Gott schuf eine Taube, die durch die Luft fliegen, einen Karpfen, der im Wasser schwimmen und eine Katze, die über das trockene Land laufen sollen. Und Gott dachte darüber nach, eine Million anderer Tiere aller Größen und Formen und Farben zu schaffen. Aber er konnte keine rechte Begeisterung für weitere Tiere aufbringen. Um ehrlich zu sein, war er von der Katze auch nicht mehr recht überzeugt. Außerdem war es schon fast Zeit für den Spätfilm. Also schaute Gott an, was er gemacht hatte und sagte, es wird seinen Zweck erfüllen. Und am Ende der Woche war Gott völlig ausgepowert. Er stieß einen Seufzer der Erleichterung aus und sagte, mir sei Dank, es ist Freitag. Natürlich sieht der Schöpfungsbericht am Anfang der Bibel ganz anders aus. Da heißt es immer wieder, und Gott sprach. Und es geschah so. Und Gott sah, dass es gut war, dass es sehr gut war. Und am ersten Tag befahl Gott, Licht soll aufstrahlen. Und es wurde hell und Gott hatte Freude an dem Licht, denn es war gut. Der erste Tag war ein Jubeltag und Gott führte einen Freudentanz auf. Und am nächsten Tag sagte Gott zum Licht, dasselbe bitte noch einmal. Und das Licht machte es noch einmal und Gott tanzte noch einen Tanz. Und so geschah es jeden Tag bis heute. An dem Tag, an dem du geboren wurdest, und an dem Morgen dieses Tages, an dem du diese Worte hörst. Ein Gott der Freude. Und Gottes Absicht war, dass seine Schöpfung diese Freude widerspiegeln sollte. Und wir auch, als Geschöpfe Gottes, die nach seinem Bild geschaffen sind. Wir sollen Gottes unbändige Freude am Leben widerspiegeln. Diese besondere Art von Freude, wie Gott sie hat. So sagte Jesus seinen Jüngern, gerade nachdem er zu ihnen von Gehorsam gesprochen hatte, erklärte er ihnen im Johannesevangelium Kapitel 15, dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch sei und eure Freude vollkommen werde. Also das Problem mit uns Menschen, sagt Jesus, ist nicht, dass wir für Gottes Geschmack zu glücklich sind, wie manche das von den Christen meinen, dass sie so denken, sondern dass wir nicht glücklich genug sind. Und deshalb wird in der Bibel Freude nicht gerade mal ebenso erlaubt, sondern wir werden immer wieder dazu aufgefordert, viele Male, und immer wieder dazu angeregt und uns werden Gründe gegeben, uns zu freuen. Und wenn wir uns dem verschließen, schaden wir natürlich zuerst uns selbst, aber wir schaden auch der Sache Christi. Wie oft haben Menschen Gott missverstanden und halten ihn für einen mürrischen Gott, für verurteilend, im Rückzug und müde. Und warum? Weil sie Menschen, die sich als seine Nachfolger bezeichnen, so erlebt haben. Weil sie vielleicht sogar Gemeinden so erlebt haben. Freude steht im Zentrum des Wesens Gottes und im Zentrum der Absichten Gottes mit uns Menschen. Und das ist eine Form, Gott zu danken, wenn wir das, was er uns gibt, fröhlich genießen. Im Bewusstsein, es kommt von ihm. Und er will uns jedes Mal damit ein bisschen von seiner Freude weitergeben. Und das Volk in der Geschichte, die wir gehört haben, das hat Buße getan. Das hat geweint über seine Trennung von Gott. Und mit dieser Trauer sind sie Gott näher gekommen. Und was sagt Esra? Er sagt, heute ist ein Tag, da gehört Gott. Und deshalb sollt ihr Gott noch näher kommen. Seid nicht traurig und weint nicht, sagt er. Heute ist ein Festtag zur Ehre Gottes, eures Herrn. Geht nun, esst und trinkt, nehmt das Beste, was ihr habt. Gebt auch denen etwas, die nichts haben. Der heutige Tag gehört unserem Gott. Lasst den Mut nicht sinken, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Er sagt nicht, Leute, lasst gut sein für heute, der geistliche Teil ist jetzt vorbei, jetzt könnt ihr euch wieder umdrehen, an was anderes denken, jetzt könnt ihr wieder fröhlich werden und euch den weltlichen Freuden widmen. Nein, er sagt es andersrum. Dieser Tag gehört unserem Gott, nicht nur bis hierher. Auch das, was jetzt kommt. Und die Freude am Herrn gibt euch Kraft. Das ist ja ein bekannter Vers. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. In der Lutherbibel fett gedruckt. Ganz zu Recht. Aber unser Problem ist manchmal, dass wir das Fettgedruckte für sich nehmen und dass wir es dann so vergeistigen. Wie sieht die aus, die Freude am Herrn? Das ist sowas Durchsichtiges, Unfassbares, Unsinnliches. Wirklich? Und dann die Frage, woher nehmen und nicht stehlen? Wie? Wo kriege ich die her? Und genau das hat Esra gesagt vorher. Er sagt ihnen, was dabei hilft. Und das ist überraschend einfach. Seid nicht traurig und weint nicht. Heute ist ein Festtag zur Ehre des Herrn eures Gottes. Geht nun, esst und trinkt. Nehmt das Beste, was ihr habt, gebt auch denen etwas, die nichts haben. Der heutige Tag gehört unserem Gott. Er sagt ihnen, geht mit Gott, nehmt das Beste, macht ein tolles Festmahl. Und Erntedank ist sicherlich ein gutes Fest, um uns das bewusst zu machen, um mit dieser geistlichen Übung des Feierns anzufangen. Es ist also kein Schicksal, ob jemand Freude hat oder nicht. Dazu kann man konkrete Schritte tun. Das kann man lernen. Das gehört zum Grundlegenden, was ein Christ lernen und praktizieren soll. Dass er zu seinem fröhlichen Gott passt. Dafür kann man etwas tun für Freude. Und das heißt auch, dass wir die Verantwortung dafür selber übernehmen müssen. Dürfen können. Nicht unsere Freunde, nicht unsere Eltern, nicht die Ehepartner, die Kinder, die Kollegen. Das ist in unserer eigenen Verantwortung. Manchen fällt das schwer, manche sind in dieser Beziehung geschädigt. Sie werden darum kämpfen müssen. Aber es ist möglich, Freude lernen, Schritte gehen dahin. Zum Beispiel mit der Lektion, die Esra dem Volk gegeben hat. Feiern. Wer lernen will, sich zu freuen, der kann sich üben in der Kunst des Feierns. Das ist ein wichtiger Grund, dass in der Bibel so ein Gewicht auf den Festtagen liegt. Zeiten, in denen gefeiert wurde, das waren Zeiten, in denen Veränderung erlebt wurde. Genau wie Zeiten, in denen man fastete und über Gottes Wort nachdachte. Und dazu gehören Aktivitäten, die Spaß machen. Wir treffen uns mit Menschen, die wir mögen. Wir essen und trinken was Gutes, wir singen, hören Musik, tanzen. Geistlich feiern bedeutet, all diese Dinge zu tun und dafür dem wundervollen Gott zu danken, der uns diese tollen Gaben schenkt. Das ist eine geistliche Übung. Wenn wir das Leben feiern, üben wir uns darin, uns an den Geschenken von Gott zu freuen, auch an den kleinsten Geschenken. Wir können uns heute an etwas freuen, was wir gestern überhaupt nicht beachtet haben, was wir gar nicht wahrgenommen haben. Und so nimmt die Fähigkeit zur Freude zu. Freude ist eine Frucht des Geistes. Etwas, was wächst, was von Gott her wächst. Wie lernt man das? Zum Beispiel, indem man damit einfach anfängt. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. So sagt der Psalmist. Der sagt nicht, gestern war Gottes Tag. Da war ich noch glücklich. Der sagt auch nicht, morgen wird der große Tag sein. Bis dahin werde ich so aushalten. Heute dieser Tag mit all seinen Unzulänglichkeiten. Das ist der Tag der Freude. Wollen wir erst warten, bis die Umstände alle passen, bis die alle perfekt sind, dann werden wir nie damit anfangen, uns zu freuen. Und natürlich kommt dann gerade an solchen Tagen auch die Frage, wie kann ich das, Freude, mitten in all dem Schmerz und Leid der Welt oder in meiner Familie oder bei mir selber. Und an diesem Punkt machen wir eine erstaunliche Entdeckung. Gerade Menschen, die stark in Kontakt kommen mit Schmerz und mit Leid, die empfinden die tiefste Freude. Das ist ein Test für echte Freude, ob die sich vertreiben lässt von Schmerz zum Beispiel. In dieser Welt ist Freude immer Freude, trotz etwas, was ihr entgegensteht. Dennoch Freude, die sich der Bitterkeit entgegenstellt, dem Ärger entgegenstellt. Und wenn wir uns freuen wollen, dann heute. Und wir machen das ja auch nicht allein. So ist es ja in dem, was wir gelesen haben. Das war nicht eine Sache, die jeder für sich gemacht hat. Die kamen zusammen. Im Buch der Sprüche heißt es, ein freundlicher Blick erfreut das Herz. Und das ist eine zweite Sache, die uns dabei helfen kann. Jeder kennt Menschen, so ein paar Menschen, die Freude verbreiten um sich, wenn sie da sind. Wenn wir mit ihnen zusammen sind, dann werden wir lebendig. Sag das diesen Menschen mal, wenn du das nächste Mal mit ihnen zusammen bist. Dank ihnen mal dafür. Und bemühe dich, oft mit ihnen zusammen zu sein. Das ist wichtig, weil in unserem Leben gibt es ja auch andere Menschen, bei denen das anders ist, die Freude geradezu abzustoßen scheinen, die absaugen. Kennt wahrscheinlich auch jeder von uns. Und jeder von uns muss auch ein paar Menschen ertragen, bei denen das vielleicht so ist. Und es gibt auch Zeiten im Leben von nahestehenden Menschen, in denen das mal so ist, in denen sie Menschen brauchen, die sie in diese Zeiten tragen. Wir sollen diese Menschen lieben, so gut es uns möglich ist. Aber wir dürfen nicht zulassen, dass sie uns runterziehen. Vielleicht müssen wir die Zeit beschränken, die wir mit ihnen verbringen. Oder wir finden andere Wege, das zu schaffen, dass wir verhindern, dass wir mit runtergezogen werden. Ein freundlicher Blick erfreut das Herz. Also ein Schritt zur Freude, Menschen ausfindig machen, die diese Rolle in unserem Leben spielen. Und oft mit ihnen zusammen sein. Und wem das nicht so leicht fällt, sich zu freuen, der muss es halt üben, wie alles, was wichtig ist im Leben. Zum Beispiel einen Tag pro Woche bewusst zum persönlichen Freudentag erklären und ihn mit schönen Dingen füllen. Auch Dinge, die uns alltäglich erscheinen, zum Beispiel mit Muße essen. Dietrich Bonhoeffer schrieb, dass für ihn die Mahlzeiten im Gefängnis so eine Gelegenheit waren, Freude einzuüben. Er schreibt, Gott kann diese unfeierliche, freudlose Haltung, mit der wir unser Brot in anmaßender, geschäftiger Eile oder sogar mit Scham essen, nicht ausstehen. Durch unsere täglichen Mahlzeiten fordert er uns dazu auf, uns zu freuen. und mitten in unserem Arbeitstag einen Feiertag einzulegen. Jede Mahlzeit ein kleiner Feiertag. Also an einem Tag der Woche essen, was am allerbesten schmeckt, Musik hören, die dich berührt, ein Buch lesen, das deinen Geist erfrischt, dich mit schönen Dingen umgeben, Kleidung tragen, in der du dich wohlfühlst. Und dabei Gott danken, dass er so gut ist. Und damit sind wir am Schluss wieder bei den Feiertagen. Das ist also keine Spezialität von Erntedank. Aber Erntedank ist ein gutes Fest, um bewusst damit anzufangen oder wieder neu damit zu beginnen. Und für heute lese ich zum Schluss, wie das ausgegangen ist, damals mit Esra an dem Wassertor. Der Versuch von Esra und seinen Begleitern, sein Volk anstecken zu lassen mit Freude von unserem fröhlichen Gott. Nehemia 8, Vers 12. Da gingen die Versammelten nach Hause und feierten ein großes Freudenfest. Sie aßen und tranken und teilten mit denen, die selbst nichts besaßen, denn sie hatten verstanden, was man ihnen verkündet hatte. Amen.